seid herzlich willkommen noch. Kommt und nach vorne dazu. Wir wollen die ersten 7 Verse im Römerbrief heute Abend miteinander betrachten. Ich lese sie uns einmal vor am Stück und dann nachher schauen wir uns Vers für Vers genauer an. Römer 1, die Verse 1 bis 7. Ich habe die Schlachterübersetzung, werde aus der praktisch lesen und dann nachher auch haben wir den Text der Schlachterübersetzung hier. Wenn ihr noch jeweils oder wer eine andere dabei hat, das ist ganz gut für euch zum Vergleichen dann auch wieder. Mir gefällt die Schlachterübersetzung gut, weil sie sehr textnah übersetzt, sehr nah am Grundtext ist, am Urtext ist, aber dennoch auch bemüht, dass man das auch ganz gut in heutigem Deutsch verstehen kann. Und es ist sehr kraftvoll oft, diese Sprache. Das gefällt mir ganz gut bei dieser Schlachterübersetzung. Ich lese die Verse 1 bis 7. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist ein langer Satz. Das ist das, was wir in Deutsch gelernt haben, was man nicht machen sollte, wenn man einen Aufsatz schreibt, solche Bandwurmsätze. Aber das hier ist ein langer Satz, aber wir schauen ihn Etappe für Etappe an und werden das dann auch ganz gut verstehen können. Der erste Vers, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Paulus ist der Autor dieses Briefes. Paulus hat insgesamt 13 Briefe geschrieben, die wir im Neuen Testament als Teil der Heiligen Schrift vorfinden. Er hat darüber hinaus noch mehr Briefe an Gemeinden oder Personen geschrieben. Ab und zu erwähnt er mal einen Brief, den wir nicht im Neuen Testament haben. Aber diese 13 Briefe von ihm, die haben Eingang gefunden in das Neue Testament, in den Kanon der Heiligen Schrift, als inspiriertes, als vom Heiligen Geist eingegebenes Wort Gottes, Heilige Schrift. Dieser Brief an die Römer ist also einer von 13 Briefen. Und er hat ihn geschrieben 56, 57, 58 nach Christus. In dieser Zeit, er hat sich da in Korinth befunden, auf seiner dritten Missionsreise. Und eine Besonderheit, die wir im Römerbrief finden, ist die, dass er selbst noch nie in Rom in dieser Gemeinde war, bevor er diesen Brief geschrieben hat. Später kam er da noch hin, aber bis dahin, auf seiner dritten Missionsreise, als er von Korinth aus diesen Brief schrieb, war er noch nie in Rom gewesen. Aber er kannte einzelne Geschwister aus der Gemeinde in Rom. Das wird dann im letzten Kapitel, im Kapitel 16, deutlich, wo er sehr persönliche Grüße an Einzelne übermittelt. Und das weist uns darauf hin, dass es zwischen Rom als Welthauptstadt des Weltreiches, des Römischen Reiches damals, und Jerusalem als einer wichtigen Stadt in der Provinz, dass es da auch intensive Verbindungen gab, Reisebeziehungen, Wirtschaftsbeziehungen und auch Christen gereist sind, auch zwischen Rom und Jerusalem. In Rom lebten sehr viele Juden, es gab aber auch Zeiten, in denen sie vertrieben waren. Auch da finden wir Hinweise im Neuen Testament, aber generell gab es eine starke jüdische Präsenz in Rom, in der Hauptstadt des Römischen Reiches. Und es gibt noch eine Besonderheit im Römerbrief, was ihn ein wenig unterscheidet von anderen Briefen, die Paulus geschrieben hat. Im Römerbrief haben wir sehr, sehr viel Grundsätzliches, ganz grundsätzliche Theologie, also Denken über Gott, Lehre von Gott, die Paulus von Gott durch Inspiration, durch den Heiligen Geist empfangen hat. Das haben wir in den anderen Briefen auch, aber die anderen Briefe gehen immer wieder mehr oder weniger auf spezielle Situationen vor Ort ein. Wenn wir beispielsweise die zwei Korintherbriefe lesen, die auch ähnlich lang sind wie der Römerbrief, die anderen sind dann ja kürzer, aber die Korintherbriefe ähnlich lang, dann spricht Paulus ganz viele spezielle Situationen in der Gemeinde in Korinth an. Dinge, die nicht gut waren, wo es Missstände gab, verkehrte Vorstellungen von Gott. Und Paulus spricht diese Dinge konkret an. Das finden wir auch in den anderen Briefen, immer wieder Spezielles, Spezifisches, was genauso grundsätzlich dann wichtig ist und woraus wir genauso für uns heute auch lernen. Aber der Römerbrief, dadurch, dass er die Gemeinde nicht persönlich kannte, noch nicht da gewesen ist, der Römerbrief ist ein Brief und ein langer Brief, in dem Paulus ganz viel Grundsätzliches schreibt, praktisch wie eine Grundlage. Und nicht umsonst steht ja dieser Brief von Paulus an erster Stelle in der Bibel im Neuen Testament. Das heißt, wer die Bibel oder wer das Neue Testament einfach fortlaufend liest, der wird als ersten Brief von Paulus den Römerbrief lesen, und das macht auch Sinn. Wenn man noch keine Paulusbriefe sonst vielleicht gelesen hat oder noch nicht alle gelesen hat, ist es immer gut, mit dem Römerbrief zu beginnen. Der legt eine sehr, sehr gute Grundlage. Dann für all das andere, was wir dann auch noch in den anderen Briefen lesen können. Der Römerbrief ist also lang und hat 16 Kapitel im Ganzen, und die kann man in vier unterschiedlich lange thematische Abschnitte einteilen. Also es ist eine ganz grobe Einteilung, wenn man ihn nur in diese vier Abschnitte teilt. Und wir sehen, die sind dann unterschiedlich lang. Die erste Hälfte von diesen 16 Kapiteln, das ist praktisch dann der erste Abschnitt und ein sehr großer Abschnitt. Wie finden und bewahren wir Frieden mit Gott? Nirgends in der Bibel haben wir eine so gründliche und detaillierte Aufklärung und Anleitung und Beschreibung, wie finden und bewahren wir Frieden mit Gott. Faszinierend, diese 8 Kapitel. Und was dann Gott im Laufe der Geschichte in diesen 2000 Jahren knapp, seit es den Römerbrief gibt und das Neue Testament gibt, was Gott gerade durch diese ersten 8 Kapitel im Leben von Menschen bewirkt hat, die dann zu wirklich großen Werkzeugen wurden, die Gott enorm gebraucht hat. Der Kirchenvater Augustinus war von diesen ersten Kapiteln im Römerbrief sehr, sehr angesprochen und fand zum Glauben an Jesus Christus. Martin Luther fand zum Glauben an den Herrn Jesus Christus durch die ersten Kapitel des Römerbriefes. Da war für ihn der Durchbruch, und er ist der quasi Pionier der Reformation, der ganzen evangelischen Bewegung geworden, der Reformationsbewegung geworden. So, diese ersten Kapitel, die hat Gott immer wieder benutzt, um Menschen das Evangelium zu zeigen, es sie verstehen zu lassen, es zu begreifen, es zu verinnerlichen, darüber zum Glauben zu kommen und froh und glücklich zu werden und Zeugen zu sein für das Evangelium. Und so einer war Paulus, so ein Zeuge für das Evangelium. Wer war Paulus? Er stellt sich vor, Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Er ist ein Knecht Jesu Christi. Man könnte sogar übersetzen, ein Sklave Jesu Christi. Was ist so ein Knecht? Ein Knecht hat die Eigenschaft, dass er nicht sich selbst gehört. Ein Sklave gehört nicht sich selbst. Wem gehört er? Er gehört seinem Herrn. Nun denken wir in der Regel, wenn wir diesen Begriff Sklave hören, an die schlimmen Zustände, als die Schwarzen in Amerika und auch in England und anderen Ländern dieser Welt versklavt waren, als man sie aus Afrika mit Schiffen über den Ozean fuhr, um sie dann auf dem Sklavenmarkt anzubieten und zu verkaufen, und sie wurden dann sehr, sehr, sehr ausgebeutet und unterdrückt und ganz, ganz schlimm. Gibt es Literatur und auch Filme, die das sehr, sehr eindrücklich machen. Es gab aber in dieser Zeit der Antike, wo das sehr weit verbreitet war, das war im Grunde genommen das Gesellschaftssystem, das war sehr weit verbreitet, es gab Herren und es gab ihre Sklaven. Und je nachdem, wenn das einigermaßen gütige Herren waren, und dann hatten die Sklaven da nicht irgendwie zu leiden. Die hatten ordentliche Arbeit und die hatten auch ordentlich zu leben. Aber das Entscheidende, was wir sehen, ist, oder bei diesem Begriff Sklave oder Knecht, er gehört nicht sich selbst. Er gehört seinem Herrn. Wenn es der Herr gut mit ihm meint, geht es ihm gut. Wenn es der Herr schlecht mit ihm meint, geht es ihm schlecht. Aber er gehört seinem Herrn. Luther hat einmal gesagt, wir werden immer geritten, entweder von Gott oder vom Teufel. Und wenn wir das in diesem Licht sehen, dann ist klar, dann sind alle Menschen Knechte, dann sind alle Menschen Sklaven. Entweder sind wir Knechte Gottes und wir gehören ihm und wir dienen ihm, oder aber wir sind Knechte des Teufels, des Satans. Wir gehören ihm, wir dienen ihm. Die meisten Menschen, auf die das zutrifft, tun das unbewusst. Es ist ihnen nicht bewusst, sie kämen nie auf den Gedanken. Aber von der Bibel her ist es genau so. Und wenn Paulus sagt, als erstes Paulus Knecht Jesu Christi, ist das eine ganz klare Ansage, ein ganz klares Statement: Ich gehöre nicht mehr dem Teufel. Ich gehöre Gott, ich gehöre Jesus Christus. Ich gehöre nicht mir selbst, weil man kann sowieso nicht sich selbst gehören, man gehört immer einem von den beiden, und ich gehöre Gott, ich gehöre Jesus Christus. Dem Herrn gehören ist für Paulus eine Ehre und eine Verpflichtung. Es ist eine Freude für ihn, sich so zum Herrn zu bekennen. Das ist keine Last. Das ist nicht bedrückend für ihn. Ah, oh, bin ein Knecht von Jesus Christus, das ist ja Furcht. Nein. Paulus und ich bin ein Knecht von Jesus Christus, ja, das ist für ihn eine Ehre, das ist für ihn eine Freude und eine Verpflichtung aus Liebe, weil Jesus der Herr, Gott der Herr, ein Herr ist, der seine Knechte liebt und der sie ja nicht nur als Knechte sieht, sondern als seine Kinder und Erben. Das ist ja großartig und gewaltig. Aber was das auch deutlich macht, dieser Begriff, ich bin ein Knecht Jesu Christi, das bedeutet, dass Paulus seinen Stolz abgegeben hat und die Haltung eines Dieners angenommen hat. Paulus, bevor er zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist, war ein sehr stolzer Mensch. Und er dachte, dass das, worauf er stolz ist, doch das Beste ist, was es gibt. Er war sehr, sehr stolz auf seine ganz, ganz intensive Frömmigkeit, die er als Pharisäer auslebte. Er war verhaftet in einer Gesetzlichkeit, in einer ganz, ganz intensiven Gesetzlichkeit, die seine Frömmigkeit prägte und das Leben aller Pharisäer mehr oder weniger prägte. Und darauf war er stolz. Als er zum Glauben an Jesus Christus gekommen war, nachdem er zum Glauben an Jesus Christus gekommen war, war dieser Stolz gebrochen, zerbrochen. Aber jetzt war er, so wie er es an anderer Stelle mal schreibt, stolz darauf, diesen Herrn zu haben. Und darauf dürfen wir stolz sein, auf unseren Herrn Jesus Christus. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ja, also Jesus Christus präsentieren wir gerne, weil er so einzigartig ist. Und auf ihn dürfen wir in gesunder Weise stolz sein. Und es ist eine Freude, eine Ehre, sein Diener, sein Knecht, seine Magd, sein Sklave sein zu dürfen, ihm dienen zu dürfen, ihm gehören zu dürfen. Das bedeutet nämlich, frei zu sein und nicht mehr gefangen und gebunden in die Knechtschaft der Sünde und des Teufels. Schon im Alten Testament finden wir manchmal diese Bezeichnung Knecht für Männer Gottes. So wird Mose als Knecht Gottes bezeichnet, Josua wird so bezeichnet, der Prophet Amos und der Prophet Jeremia. Und das war für diese Männer auch eine Ehre, in diesem Dienst für Gott zu stehen. Dabei haben sie, als sie berufen wurden, manchmal erst gegen die Berufung gekämpft und sich dagegen gesträubt. Das ist das Nächste, was Paulus von sich schreibt. Er ist ein berufener Apostel. Berufener Apostel. Das heißt, von Gott berufen, von Gott gerufen, das zu tun, was er jetzt tut als Apostel Jesu Christi. Und im Alten Testament lesen wir auch von Berufungen. Abraham wurde von Gott berufen, Mose wurde berufen, Jeremia wurde berufen, Jesaja wurde berufen. Aber wie wir wissen, einige wirklich manchmal gegen ihren Willen. Was hat Mose sich gesträubt und diskutiert richtig mit Gott? Herr, ich tauge dafür nichts, such dir einen anderen. Gott hielt fest an seiner Berufung. Und Mose musste sich fügen. Gott war gnädig, Gott gab ihm noch seinen Bruder Aaron zur Unterstützung und dann ging es besser, aber er musste da durch. Und er hat viel erlebt mit Gott und wurde so ein Segen. Ja. Die Bibel sagt, er ist der demütigste Mensch, der je auf diesem Planeten gelebt hat, Mose. Er ist zum Diener geworden. Ein Knecht Gottes versteht sich als ein Diener Gottes und in Gottes Auftrag dient er Menschen und Gott kann durch ihn wirken. Was ist so ein Apostel? Paulus bezeichnet sich als berufenen Apostel. Apostel, das griechische Wort heißt übersetzt zunächst einfach Gesandter. Das ist das Gleiche, was das lateinische Wort Missionar heißt. Es ist ein Gesandter und in dem Falle ein Gesandter Gottes. Die ersten Apostel, die so genannt wurden von Jesus, waren die 12, seine 12 engsten Jünger. Er hatte viel mehr Jünger, einmal werden 70 erwähnt, die er auch in Zweierteams aussandte. Aber die 12, das war sein engerer Kreis und die hat er als Apostel berufen und eingesetzt. Beziehungsweise 11 von diesen 12, Judas konnte ja nicht mehr dazu gehören. Er wurde dann ersetzt durch den Matthias und dann waren es wieder 12. Das heißt, die ersten 12 Apostel waren unmittelbar vom Herrn Jesus Christus berufen und gesandt. Und das wird eine Bedeutung haben sogar in der Ewigkeit. Wir lesen in der Offenbarung Kapitel 21, im Vers 14, da wird das neue Jerusalem, diese himmlische zukünftige Stadt als Lebensraum für die Gläubigen beschrieben. Und da heißt es in Offenbarung 21, Vers 14, und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Also die Apostel im ursprünglichen Sinn, diese ersten, diese 12, die hatten eine ganz besondere Bedeutung und Stellung als Apostel. Und das wird sich in Ewigkeit noch zeigen. Die werden noch in Ewigkeit eine besondere Bedeutung und Stellung haben. Und es kamen später, nach diesen 12, weitere Apostel hinzu. Und von denen wiederum der allerbedeutendste, mit großem Abstand, Paulus. Paulus. Außer ihm werden noch einige weitere im Neuen Testament genannt, nämlich Barnabas, Silvanus, Timotheus, die werden auch als Apostel bezeichnet, eventuell auch Andronikus und Junia. Das sind Namen, die wir finden, die außer Paulus auch als Apostel bezeichnet werden. Die Apostel werden beauftragt und gesandt durch Christus und die Gemeinde. Die ersten 12 nur durch Christus, nachher die weiteren durch Christus und die Gemeinde. Apostel sind praktisch so etwas wie Pioniere in der Ausbreitung des Reiches Gottes. Ein Apostel kann bei Null anfangen, irgendwohin, wo es noch keinen Menschen gibt, der an Jesus glaubt oder vielleicht von Jesus weiß. Und er startet und er gewinnt Menschen für Jesus und er formt Gemeinde, baut Gemeinde. Das tut ein Apostel nicht alleine normalerweise. Auch Paulus hat es nicht alleine getan, sondern im Zusammenhang mit einem Team. Aber das ist eine Gabe, die Gott gibt, die genau dazu befähigt und bevollmächtigt, bei Null anzufangen und etwas Neues zu beginnen. Apostel sind Missionsstrategen. Sie sind nicht zufrieden mit dem, was vorhanden ist, was sichtbar ist an Gemeinde Jesu. Sie wollen weiter. Sie wollen neues Land für Gottes Reich erobern, im Bild gesprochen. Sie wollen weitere Menschen gewinnen, weitere Gemeinden gründen. Sie wollen voran. Sie wollen nicht, dass das alles nur so erhalten bleibt, wie es ist. Sie brennen darauf, neue Gemeinden zu gründen und vorwärts zu gehen. Wenn man innerhalb einer Gemeinde solche Geschwister hat, die so eine apostolische Begabung haben, dann können sie zum Beispiel sehr gut einen neuen Hauskreis oder neue Hauskreise starten, auch innerhalb einer Gemeinde erkennen, was ist dran, um etwas Neues zu beginnen, ein Hauskreis oder eine Flüchtlingsarbeit oder was es auch sei. Und Apostel werden auch als Missionsstrategen die Gemeinde damit ein bisschen herausfordern, immer wieder zu sagen, und wir brauchen diesen Blick für Weltmission und für die Unerreichten und wir haben einen Auftrag und wir müssen Geschwister senden, die Gott beruft, die dann auch wieder so, solche Apostel sind, solche Pioniere, die bei Null anfangen können. Missionsstrategen, die dafür sorgen, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird, neue Gemeinden gegründet werden, es vorangeht und nicht nur das Bestehende erhalten wird. Das ist die Gabe des Apostels. Und diese Gabe hatte Paulus und er hatte sie sehr intensiv, würde ich mal einfach sagen, von all dem, was wir von ihm und über ihn lesen im Neuen Testament. Denn er hat viele Gemeinden gegründet, er ist weit gereist und er hat viele, viele Leute im Laufe der Jahre in seinem Team gehabt. Da kamen immer wieder andere und er hat viele dadurch trainiert und geschult und einfach multipliziert, was er selbst da gemacht hat. Es ist faszinierend, wenn man das anschaut. Paulus wurde von Jesus Christus selbst berufen. Ich lese uns einmal diese Berufung aus der Apostelgeschichte Kapitel 9. Ab Vers 1. Saulus aber, so hieß er ursprünglich, aber das ist unser Paulus, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Er wollte die Gemeinde Jesu verfolgen, ja, mit aller Macht, die ihm zu Gebote stand. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und er hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Er war immer gewohnt, selbst zu sagen, was die anderen tun müssen, ja. Und jetzt dreht sich die Geschichte und er muss zum Diener Jesu werden. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias. Er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und gehe in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet, und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht von den obersten Priestern, alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Nur eine kurze Anmerkung: Oft spricht man von Paulus als dem Apostel der Heiden, war er aber nicht nur, er war auch ein Apostel für die Juden neben den anderen Aposteln. Aber hier ist es ausdrücklich erwähnt. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus, und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen, und er nahm Speise zu sich und kam zu Kräften. Und Saulus war etliche Tage bei den Jüngern in Damaskus, und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das war seine Berufung, und postwendend legt er los. Ja, also er kannte ja die Heilige Schrift schon inwendig und auswendig, ja, als Schriftgelehrter und Pharisäer. Er hatte sie nur nie verstanden. Aber jetzt hatte Christus ihm die Augen und das Herz, die Ohren und das Verständnis geöffnet. Und er begann zu verstehen, und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen, dass alles, was er kannte, was er gelesen, was er studiert hatte, die ganzen Bücher im Alten Testament, ja, da ist ja überall die Rede vom Messias, den Gott schicken würde. Und Jesus von Nazareth ist es. Jetzt hat er es begriffen, jetzt hat er es erkannt und fing direkt an, ihn zu predigen. Es dauerte nicht lange, und er wurde vom Verfolgter zum Verfolgten. Aber so hat Christus ihn berufen. Und Paulus sagt, er ist ausgesondert für das Evangelium Gottes. Ausgesondert für das Evangelium Gottes. Also von Gott war schon beschlossen, bevor Paulus geboren war: Also den werde ich für mein Evangelium berufen und ausrüsten und füllen mit meinem Geist, und der wird das machen. Das wird ein Botschafter sein, ein Apostel sein. Und Paulus nennt das im Galaterbrief im Kapitel 1, in den Versen 15 und 16, wo er sagt: Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Das war Paulus dann bewusst. Also Gott hat schon lange bevor er geboren war, beschlossen, was er durch Paulus tun möchte. Und das ist so schön, dass man das erkennen darf dann als Mensch, nachdem man zum Glauben gekommen ist an Jesus Christus. Das ist Gottes Plan, Gottes Wille für mein Leben. Und Gott hat für jeden Menschen einen guten Plan. Und diesen Willen. Und wenn ein Mensch dann zum Glauben kommt, den Ruf Gottes hört und ihm folgt und umkehrt, dann erkennt er, jetzt fängt Gottes Plan, den er für mein Leben hat, an zu geschehen. Das ist doch sowas Wunderbares. Das dürfen wir alle, haben wir alle schon erlebt und dürfen wir alle erleben, Teil von Gottes Plan zu sein. Ein Baustein zu sein in dem wunderbaren Gebäude, Gemeinde Jesu, und da ein lebendiger Stein zu sein, eingebaut von Jesus Christus und zu wirken und zu dienen, so wie Paulus das selbst auch erkannt und getan hat. Ein Knecht und ein Apostel, das heißt ein Diener und ein Repräsentant. Ein Apostel ist ein Gesandter, haben wir gesehen, ja? So etwas wie ein Botschafter eines Staates. Unser Land hat Botschaften in anderen Ländern und da sind Botschafter entsandt, die repräsentieren unsere Regierung und letztlich uns alle als Volk. Abgesandte Botschafter, Diener unseres Staates und Volkes, abgesandte Botschafter. Paulus ist ein Knecht und er ist ein Apostel, er ist ein Diener und er ist ein Botschafter. Wessen Diener und Botschafter? Des Herrn über Himmel und Erde, Gott, der Vater, Jesus Christus, der Heilige Geist. Und das sind wir auch, ja, in dieser Weise, dass wir ihm gehören und vertrauen. Seine Diener, seine Botschafter. Ausgesondert für das Evangelium Gottes. Das Evangelium heißt gute Nachricht. Das ist ein Begriff, den es im Römischen Reich oft gab, wenn zum Beispiel irgendwo ein Teil des Heeres einen Feldzug unternommen hat und sie haben einen Sieg errungen und sie sind siegreich zurückgekehrt nach Rom, dann wurde vor ihnen ausgerufen, es gibt Euangelion, so heißt es im Griechischen, Euangelion, es gibt Evangelium, es gibt gute Nachricht. Wir haben wieder gesiegt, ja, wir haben das Reich wieder ein bisschen vergrößert. Das Evangelium Gottes ist die letztlich einzige wahre, gute Nachricht, frohe Botschaft. Und es soll allen verkündet werden. Und das wusste Paulus und dafür lebte er. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen nach dem Fleisch. Gott hat das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, durch die Propheten in der heiligen Schrift verheißen. Durch die prophetischen Bücher schon im Alten Testament. Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, hatte das erkannt. Wir lesen im Lukasevangelium, Kapitel 1, in den Versen 67 bis 70, folgendes im Lobpreis des Zacharias. Lukas 1, 67 bis 70. Und sein Vater Zacharias, war der Vater Johannes des Täufers, wurde mit heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David, wie er es verheißen hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren. Er hatte das erkannt, dass jetzt die Zeit kommen würde, wo der Sohn Gottes, der Retter, der Messias, der Sohn Davids geboren würde in dieser Welt. Und er ist der Verheißene, den die Propheten zur Zeit des Alten Bundes, die Propheten im Alten Testament, wirklich schon angekündigt haben. Jesus hat es einmal dann den Emmaus-Jüngern erklärt, als er mit ihnen auf dem Weg war, gerade als Auferstandener, und sie hatten noch nicht diesen Glauben an ihn, sie konnten noch nicht erkennen, ihre Augen waren gehalten, sie waren auf dem Weg, sie waren traurig, ihr Herr Jesus war gestorben, nun hatten sie gehört, das Grab ist leer, man muss seinen Leichnam gestohlen haben. Jesus gesellt sich zu ihnen mit auf den Weg. Und dann heißt es in Lukas 24, in den Versen 25 bis 27, und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Wie schön, Jesus hat diesen beiden das Evangelium aus dem Alten Testament heraus erklärt. Bei Mose angefangen. Überall gibt es Hinweise auf den Messias. Und er hat es ihnen erklärt und gezeigt. Ja, das trifft alles zu auf Jesus von Nazareth. Kurze Zeit später, beim Brechen des Brotes, haben sie ihn dann erkannt. Ja, dass er der wirklich auch ist. Und an diesem prophetischen Wort der ganzen Heiligen Schrift, Altes und Neues Testament, halten wir fest und erkennen darin Jesus, unseren Herrn. Wie wunderbar. Gott hatte dem König David diese wunderbare, große Verheißung gegeben. In 1. Chronik, Kapitel 17, die Verse 11 bis 14. 1. Chronik, Kapitel 17, die Verse 11 bis 14. Das ist eine ganz zentrale Verheißung auf den Messias. Da heißt es: Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, so dass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der von deinen Söhnen sein wird, also ein Nachkomme Davids. Und ich werde sein Königtum befestigen, der wird mir ein Haus bauen und ich werde seinen Thron auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem weichen ließ, der vor dir war, sondern ich will ihn auf ewig über mein Haus und mein Königreich einsetzen und sein Thron soll auf ewig feststehen. Das ist der Sohn Davids, der Nachkomme Davids, der verheißene Messias, der verheißene König über Israel und über alle Völker, der ewige König, der das Reich Gottes beherrscht oder als Herrscher über das Reich Gottes vom Vater eingesetzt, als Herrscher im Reich Gottes herrscht. Josef, der Mann der Maria, also zunächst der Verlobte, als Maria durch das Wunderwirken des Heiligen Geistes schwanger wurde und den Sohn Gottes empfing durch das Wirken des Heiligen Geistes, Josef, der zu der Zeit ihr Verlobter war und ihr späterer Mann, und er ist ein Nachkomme Davids. Und Maria wahrscheinlich auch. Es gibt im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 27, einen Vers, der das sehr nahelegt. Ich lese Vers 26 und 27. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläa namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und da nicht nochmal extra erwähnt ist, von wem Maria abstammte, es wird einfach Maria genannt und dann wird Josef genannt und dann heißt es aus dem Haus Davids, kann sich sehr, sehr gut auf beide beziehen, Josef und auch Maria. Gut möglich. Jedenfalls, Josef war der rechtmäßige Vater Jesu und hier hat sich die Verheißung erfüllt, der Nachkomme Davids. Und wieder Vers 4, jetzt im Römerbrief wieder, Kapitel 1. Und der erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist auferstanden. Das hatte David schon vorhergesehen. Das hat David 1000 Jahre vorher schon prophetisch angekündigt. Wir lesen das im Psalm 16, Vers 10. In einem Psalm Davids, Psalm 16, Vers 10, heißt es: Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben, und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Und diesen Vers greift nämlich Petrus in seiner Pfingstpredigt in Jerusalem auf und sagt, das hat sich in Jesus erfüllt. Denn David selbst, ist ja leiblich gestorben und sein Körper ist verwest, aber das war schon eine prophetische Voraussage auf Jesus, den Nachkommen Davids, der nicht verwesen würde, denn er ist am dritten Tag auferweckt. Und Petrus hat das in seiner Predigt am Pfingsttag, in Apostelgeschichte 2 kann man die lesen, hat er darauf hingewiesen. Deswegen ist es ganz klar und richtig und wichtig, diesen Psalm 16, Vers 10 so direkt auszulegen und auf Jesus zu beziehen. Das ist eine prophetische Aussage, die David da gemacht hat. Jesus Christus, er ist der Messias. Jesus, hebräisch der Name Jeshua oder Joshua, heißt Gott wird retten. Jesus ist einfach die griechische Form von diesem Jeshua oder Joshua. Gott wird retten, heißt das. Und der Messias, der Maschiach, das ist der von Gott Gesalbte, von Gott Bevollmächtigte, Beauftragte, Eingesetzte. Jesus ist der Christus, Jesus Christus. Und er ist der Herr. Der Herr, das ist der griechische Begriff Kyrios. Und der drückt aus, er ist der Herrscher, er ist der Gebieter, er ist der Besitzer, er ist der oberste Machthaber. Das ist der Herr. So, es ist der Herr Jesus Christus, der oberste Machthaber und Herrscher, durch den Gott rettet, uns gerettet hat, den Gott eingesetzt hat, Gott gesalbt, beauftragt hat, als Herr und Retter, Herr und Erlöser, der Sohn Davids und der Sohn Gottes. Vers 5. Durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, Vers 6, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. Paulus sagt, wir haben Gnade und dieses Apostelamt empfangen. Das haben wir uns nicht genommen, das haben wir uns nicht erarbeitet, das ist gegeben. Das ist ein Geschenk von oben, das ist ein Geschenk Gottes. Die Gnade, dass uns Vergebung widerfahren ist, das wird dann in den nächsten Kapiteln des Römerbriefes sehr, sehr detailliert und wunderbar ausgeführt, wie Gott das geschafft hat und wie das alles geschehen ist und was Gnade beinhaltet. Aber auch dieser Dienst, diese Begabung, Apostel zu sein, und so ist es für alle Gaben, auch unsere Gaben, die uns der Herr geschenkt hat, die haben wir nicht verdient, die haben wir nicht erarbeitet, die haben wir uns nicht genommen, die wurden uns gegeben vom Herrn. Die Gnade und die Gaben, den Dienst. Wir sehen, Paulus spricht von Dienst, Botschafter Gottes, aber es ist ein Dienst. Und das drückt aus, dass er einfach in Demut und in Liebe dienen will. Herrscher ist Christus, er, Paulus, ein Knecht und Botschafter Jesu, berufen, um diesem Herrn zu dienen und mit seinen Gaben Menschen zu dienen, ihnen zu helfen, Christus zu erkennen, Christus zu folgen, ihm zu vertrauen und zu gehorchen. Zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden. Glaube und Gehorsam gehören untrennbar zusammen und es beginnt mit Glauben. Um gerettet zu werden, muss man nicht glauben und gehorchen. Es ist wichtig, das zu verstehen und die ersten Kapitel vom Römerbrief, die machen das dann noch sehr deutlich. Um von Gott angenommen zu werden, muss man nicht glauben und gehorchen, sondern um von Gott angenommen zu werden, um gerettet zu werden, muss man glauben. Aber wenn man wirklich glaubt, folgt gewissermaßen automatisch, weil das ist ein Wirken Gottes, die Bereitschaft zum Gehorsam. Deswegen ist Glauben und Gehorsam untrennbar verbunden, aber es beginnt mit Glauben, Glaubensgehorsam. Der Gehorsam, der aus dem Glauben kommt, von Gott gewirkt, in den Gläubigen, durch seine Gotteskraft. Es beginnt mit Glauben. Und das heißt, dem Ruf Jesu zu folgen. Vers 6, unter denen auch ihr seid, Berufene Jesu Christi. Paulus war ein Berufener. Die Gläubigen in Rom sind Berufene, von Jesus Christus berufen. Und ihr lieben Geschwister, wir auch. Wir sind von Jesus Christus Berufene. Als wir zum Glauben kamen an Jesus, haben wir diesen Ruf in irgendeiner Weise verstanden, gehört, gelesen, gesagt, wie auch immer. Jesus hat zu uns gesprochen und wir sind uns dessen bewusst geworden. Jetzt ruft er mich zum Glauben und wir fingen an zu glauben und übergaben ihm unser Leben. Berufene Jesu Christi und berufen ihm zu dienen mit unseren Gaben, die er uns geschenkt hat. Vers 7. An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und wir können den Kreis natürlich weiterziehen, wirklich mit vollem Recht. Und das gilt nicht nur allen Gläubigen in Rom vor 2000 Jahren, das gilt allen Gläubigen heute, gilt auch uns jetzt hier, die wir hier sind und an Jesus Christus glauben. Und das sind wir, das ist das, was uns Gott in seinem Wort zuspricht, was wir sind. Das darf unser Selbstverständnis sein. Wir sind Geliebte Gottes und berufene Heilige. Nicht weniger. Ja? Wir sind Geliebte Gottes und wir sind berufene Heilige. In den beiden Briefen an die Gemeinde in Korinth, wie ich eingangs schon erwähnte, schreibt Paulus ganz viel von Problemen, Schwierigkeiten, richtigen Missständen, die sie in der Gemeinde in Korinth hatten. Da gab es echt Probleme, da gab es Rivalitäten, da gab es Neid, da gab es Ehebrüche, es war schlimm, was da zum Teil passierte, noch unter Gläubigen. Und Paulus spricht diese Dinge auch alle an, er deckt auf und er sagt, ihr müsst da umkehren, ihr dürft da nicht so weiter. Aber er zweifelt nie daran, dass sie Gott gehören. Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und bevor er an die Korinther schrieb, hat er ja selbst lange in Korinth gewirkt. Die kannte er. Die kannte er persönlich. Und er spricht sie an im 1. Korintherbrief, im Kapitel 1, im Vers 2. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Und das ist immer wieder wichtig zu sehen, wenn ein Mensch sich echt bekehrt hat, wenn er das ernst gemeint hat und der Geist Gottes in ihm neues Leben gewirkt hat, ist er ein wiedergeborenes Gotteskind. Und wenn er nachher noch viel, viel Mist baut und vielleicht noch viel sündigt und vieles nicht versteht und falsch macht und erst mal gar nicht einsehen will, aber der Anfang ist gemacht, das Kind ist geboren, das neue Leben ist geboren und muss als solches ernst genommen werden und dann herausgefordert und ermahnt und begleitet werden, damit der Mensch lernt, was es jetzt heißt, wirklich aus dem Glauben heraus auch Gott zu gehorchen, in der Kraft, die Gott schenkt. Und dann schließt dieser Vers mit diesem Gruß, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist der schönste Wunsch. Wir finden ihn oft in den Paulusbriefen. Das ist auch das Schönste, was wir einander wünschen können und anderen Menschen wünschen können, ja? Ich wünsche dir Gottes Gnade. Ich wünsche dir den Frieden Gottes durch Jesus Christus, dass du Frieden mit Gott findest. Das können wir Menschen sagen, die noch nicht an ihn glauben. Mit Liebe, mit Freude ihnen das sagen. Du, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du Jesus Christus kennenlernst und seinen Frieden. Und dass du erlebst, dass Gott dir Frieden gibt durch Jesus Christus, den Herrn. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Damit sind wir durch die ersten 7 Verse durch. Jetzt möchte ich euch gerne noch etwas zeigen zum Schluss, und zwar einfach mal die Struktur dieses Textes. Wie ich anfangs sagte, das ist ein Bandwurmsatz und er hat eine ganz interessante Struktur. Das könnt ihr jetzt vielleicht nicht mehr lesen, aber es geht jetzt auch mehr darum, die Struktur zu erkennen. Paulus ist der Autor. Wer ist Paulus? Er ist ein Knecht Jesu Christi, ein berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, Daraus ergibt sich die nächste Frage: Was ist das Evangelium Gottes? Dass er zuvor verheißen hat in heiligen Schriften durch seine Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn. Da ergibt sich die nächste Frage: Ja, wer ist denn sein Sohn? Der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit. Ja, wieso ist er denn erwiesen? Was hat ihn denn erwiesen? Durch die Auferstehung von den Toten. Aha, wer ist nochmal sein Sohn? Ja, das ist Jesus Christus, unser Herr, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben. Ja, was macht ihr denn als Apostel? Zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi. Okay, wer hat das nochmal geschrieben? Paulus. An wen schreibt er das eigentlich? An alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Ja, was sagt er denen? Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es ist einfach mal interessant, diese Struktur zu sehen, wie immer wieder so aus einem Gedanken eine Frage entsteht und Paulus sie im nächsten Gedanken kurz erläutert. Und kurz zusammengefasst lautet das: Paulus an alle in Rom. Das wäre sozusagen das Gerippe dieser sieben Verse. Paulus schreibt an alle Christen in Rom und alles andere ist Erläuterung, ja, so, und immer mehr im Detail. Und deswegen macht es natürlich Sinn, dass der Satz einer ist, dass das tatsächlich ein Bandwurmsatz ist. Aber was für ein schöner, ist vielleicht der schönste Bandwurmsatz, den es gibt auf diesem Planeten. Ich weiß es nicht, aber es ist ein wunderbarer Satz. Und ja, Gott schenke euch weiter noch Gnade im Nachwirken dieses Wortes. Wir dürfen das alles auf uns beziehen, was Paulus den Gläubigen in Rom geschrieben hat. Ich lade uns jetzt ein, dass wir uns noch 2-3 Minuten Zeit nehmen zum Gebet. Eine Gebetszeit einfach, und wer mag, wer möchte, darf einfach mit uns beten, kann laut ein Gebet sprechen. Lasst uns dazu aufstehen und ich schließe dann mit einem Gebet diese Stunde ab. Herr Jesus Christus, danke, dass du unsere Gebete in der Stille gehört hast. Danke für diese Botschaft des Evangeliums. Danke, dass du selbst das Evangelium in Person bist. Du bist die gute Nachricht, die frohe Botschaft, die einzig wahre gute Nachricht, die beste. Aber die genügt auch, du genügst. Wenn wir dich haben, wenn wir dir gehören, durch unseren Glauben an dich, dann haben wir alles, was wir brauchen für dieses und das zukünftige Leben. In dir ist alles, was wir brauchen, Herr Jesus Christus. Danke für diese Botschaft in diesen Versen heute Abend. Und Herr Jesus, erfülle du uns immer mehr, unser Denken, unser Wollen, unser ganzes Streben. Und präge du unser Reden, unser Handeln, unser Verhalten, unseren Charakter. Wirke durch deinen Geist in uns und durch dein Wort wirke in uns und segne uns und lass durch uns dein Licht, das helle Licht des Evangeliums, leuchten in dieser dunklen Welt. Herr Jesus Christus, wir bringen dir jetzt auch noch insbesondere, ja, das Volk der Chinesen, wo jetzt dieser Virus ausgebrochen ist und viel, viel Verunsicherung dadurch entstanden ist und Millionen Menschen isoliert in ihren großen Städten leben. Und das birgt viele Gefahren und Ängste und Unsicherheiten. Und letztlich wissen wir auch gar nicht, was noch aus dem Ganzen wird. Aber Heiland, alles ist in deiner Hand. Du bist der Herr. Alles steht unter deiner Aufsicht. Und so vertrauen wir uns dir an und beten jetzt für das chinesische Volk, für die Menschen in China. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern dort, und es gibt viele Gläubige dort. Wir beten, dass du sie stärkst, sie ihr Vertrauen in dich setzen, dass du ihnen Angst nimmst und ihnen Zuversicht und Hoffnung gibst in dir und dass du ihnen viele, viele Möglichkeiten gibst, viele gute Gespräche mit Menschen, die noch nicht an dich glauben und die in Angst leben und vielleicht Panik bekommen. Segne unsere Geschwister in China, dass sie jetzt deine Zeugen sind in dieser Situation, Herr. Und wir bitten dich, dass durch diese Not noch viel mehr Menschen in China, aber auch darüber hinaus, auch bei uns, zum Glauben an dich kommen, Herr Jesus Christus. Und so befehlen wir uns dir an, deiner Gnade und deinem Frieden. Wir danken dir von Herzen für beides, Gnade und Frieden. Amen. Amen. Dann bleibt Gott befohlen. Noch ein Hinweis: Das nächste feste Speisetreffen wird in 4 Wochen sein. In 2 Wochen haben wir hier einen Informationsabend mit ein paar Geschwistern aus USA vom Mennonite Central Committee, Mennonitisches Zentralkomitee. Das ist die Organisation, über die unsere Patchwork-Decken dann weiter geliefert werden und die Flüchtlinge betreut werden. Und in 2 Wochen sind einige von dem MCC aus Nordamerika auf einer Europareise, besuchen uns hier in Espelkamp, treffen unsere Patchwork-Gruppe dann schon am frühen Abend und werden abends um 7:30 hier berichten von der weltweiten MCC-Arbeit. Das wird in 2 Wochen sein, hier mittwochs, und in 4 Wochen dann wieder feste Speise. Jetzt bleibt Gott befohlen.